Gott braucht dich nicht. Gott braucht uns nicht. Gott braucht diesen Gottesdienst überhaupt nicht. Gott braucht nicht mal die FEG Lörrach. Und trotzdem starten wir unaufhaltsam jetzt in die Predigt. Und unaufhaltsam machen wir weiter in unserer Predigtreihe, unaufhaltsam. Wir tauchen ein in die Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. An unaufhaltsam mit dem Heiligen Geist in die Welt. Letzte Woche sind wir ja schon an einem ziemlich wichtigen Teil, an einem wichtigen Punkt gewesen, an unserer Geschichte von Gott mit dem Menschen und mit seiner Gemeinde. Es kam die Geburt. Ja, letzte Woche hatte die Gemeinde Geburtstag. Wir haben Geburtstag gefeiert an Pfingsten. Und was war das für ein Spektakel, in das Samuel uns mit reingenommen hat? Ja, da ging es richtig ab. Da war richtig Feuer da. Wunder sind passiert. In welchen Sprachen wurde gesprochen? Ganz wundersam. Heilungen wurden erlebt. Bekehrungen ohne Ende. Taufen. Und richtig was los. Leidenschaft. Hingabe. Also so eine richtige Geburt, so ein richtiger Start von so einer Bewegung. Und wow, so wünschen wir uns doch irgendwie Gemeinde. So wünschen wir uns, dass doch irgendwie wir so mit Leidenschaft unterwegs sind. So richtig loslegen. Da haben wir doch Sehnsucht danach, dass genau das in Gemeinde passiert. Und jetzt dieses Statement, uns braucht es jetzt eigentlich gar nicht. Es braucht dich eigentlich gar nicht. Wie passt das denn irgendwie zusammen? Ich verstehe diese Predigt als eine Einladung, unseren Blick auf Gemeinde, auf Gott und auch auf unsere eigene Rolle selbst neu zurechtzurücken und neu zu entdecken. Genau das ist nämlich das, was die junge Gemeinde erlebt. In ihrer Geburtsstunde, in ihren ersten Wochen, Monaten, dass sie genau das erlebt, dass da einiges auf den Kopf gestellt wird. Ganz viele von den Vorstellungen, mit denen sie unterwegs waren, werden hier radikal auf den Kopf gestellt. Und wir werden sehen, dass das notwendig ist. Dass das ein notwendiger Prozess ist, einfach genau aus dem Grund, dass das passiert, was Gott will. Dass Gott sein Ding durchziehen kann. Deswegen muss das sein. Und was sich da in Jerusalem abspielt, zur Geburt dieser Gemeinde, das bringt schon einiges in Bewegung. Ja, einiges an Trubel, einiges an Widerstand. Ja, richtig Remi-Demi ist da. Und ich hoffe für dich ganz persönlich, dass das du noch nicht so oft erlebt hast, dass wenn du Geburtstag gefeiert hast, du danach vor Gericht stehst, aber genau das ist der Gemeinde passiert. Ja, und in diese Geschichte tauchen wir jetzt gleich ein. Wenn du mitlesen willst, dann kannst du gern in der Apostelgeschichte 6 mitlesen oder hier auf dem Bildschirm. Genau, es geht um die Verhaftung von Stephanus. Es ist beschrieben, die Botschaft Gottes breitete sich immer weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Von Gottes Gnade geleitet und mit seiner Kraft erfüllt, vollbrachte Stephanus unter der Bevölkerung große Wunder und außergewöhnliche Dinge. Aber es regte sich auch Widerstand gegen ihn. Einige Mitglieder dieser Synagoge fingen Streitgespräche mit Stephanus an. Doch gegen die Weisheit, die aus seinen Worten sprach, und gegen die Kraft des Heiligen Geistes, mit der er redete, konnten sie nichts ausrichten. Da stifteten sie einige Männer dazu an, die Behauptung zu verbreiten, Stephanus habe lästerliche Dinge über Mose gesagt und Gott verhöhnt. Sie hätten es mit eigenen Ohren gehört. Nachdem seine Gegner auf diese Weise das Volk in die Ratsältesten und die Gesetzeslehrer gegen Stephanus aufgehetzt hatten, fielen sie über ihn her und schleppten ihn vor den Hohen Rat. Dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch äußert sich in einem Fort abfällig über unseren heiligen Tempel und über das Gesetz. Wir haben ihn zum Beispiel sagen hören, dieser Jesus von Nazareth werde den Tempel niederreißen und die Ordnung ändern, die Mose uns im Auftrag Gottes gegeben hat. So viel mal der Einblick in die Geschichte. Wow, da war richtig was los. Dieser Stephanus, von dem wir hier gehört haben, er war Teil dieser Jesusbewegung. Er hat verstanden, welche Relevanz, welche Bedeutung Jesus für sein Leben hat. Und er hat gesagt, ich muss zu diesem Jesus dazugehören. Leidenschaft für Jesus hat sein Herz erfüllt. Und erfüllt mit seinem Heiligen Geist und mit der Kraft Gottes, ja, spricht er mutig über seinen Glauben und dient sehr demütig und tatkräftig der Gemeinschaft und vielen Menschen in Not. Und dennoch landet er ruckzuck vor Gericht. Wie passt das denn zusammen? mit starken Vorwürfen konfrontiert. Dieser Mensch äußert sich in einem Fort abfällig über unsere heiligen Tempel und das Gesetz. Und hier, sage ich euch, geht's ans Eingemachte. Der heilige Tempel und das Gesetz waren die unersetzliche Grundlage für den jüdischen Glauben, in dem sie unterwegs waren. Das Gesetz als entscheidende Grundlage und Richtschnur für das Leben, das Gott gefällt. Im Gesetz haben sie das Leben gesehen, den Weg zum Leben. Und der Tempel als Ort der Gegenwart Gottes. Der Ort, wo man durch Opfergaben, man immer wieder seinen religiösen Pflichten nachkommen muss. Tempel und Gesetz, das war entscheidend. Und wenn das da war, dann lief's. Ja, und darin haben die Juden ihr Vertrauen gesetzt. Und das stellt Stephanus jetzt einfach in Frage. Mutig. Mutig. Aber diese Vorwürfe, mit denen er da konfrontiert ist, die lässt er nicht einfach so stehen. Ja, wir lesen, mit Weisheit und Kraft des Heiligen Geistes entfaltet er seinen Standpunkt. Es wird losgepredigt von Stephanus. Und das ist jetzt nicht ganz mein Predigtziel. Er fängt nämlich gefühlt an bei Adam und Eva, um das nochmal ganz zu erklären. Er erzählt quasi die ganze Geschichte des Volkes Israel. Also, aber es ist eine super Zusammenfassung. Also wer das ganze Alte Testament irgendwie mal sehr komprimiert, um was es eigentlich geht, lesen will, dem ist das auf jeden Fall auch empfohlen. Aber irgendwann kommt er auch an den Punkt, wo es dann auch um den Tempel geht. Und erzählt er dann von David. David nun war ein Mann, den Gott seine Gnade im besonderen Maß erfahren ließ. Deshalb bat er Gott darum, das Heiligtum für die Nachkommen Jakobs, ein festes Gebäude errichten zu dürfen. Und sein Sohn Salomo war es dann, der dann Gott tatsächlich ein Haus baute. Aber wohnt denn der Höchste in einem Haus, das von Menschenhand erbaut ist? Niemals. Beim Propheten Jesaja heißt es, der Himmel ist mein Thron und die Erde ist mein Fußschemel. Was für ein Haus wollt ihr da für mich bauen, sagt der Herr. Und wo wollt ihr einen Ort finden, an dem ich wohnen könnte? Hat meine Hand nicht das ganze Weltall erschaffen? Wow, das hat gesessen. Ja. Sie haben ihr ganzes Vertrauen in den Tempel und in das Gesetz gelegt und jetzt so eine Aussage. Aber Moment mal, Gott hat doch eigentlich auch ziemlich genaue Anweisungen gegeben, wie dieser Tempel eigentlich aussehen soll. Ja, hier kommt diese Säule hin, da dieses Becken und das müsst ihr da und die das machen. Und wir haben sogar eine ziemlich intensive und richtig coole Beschreibung dafür, als dieser Tempel eingeweiht wird, dass die Herrlichkeit Gottes in diesen Tempel einzieht. Also irgendwie scheint Gott trotzdem mit diesem Tempel was gedacht zu haben. Aber die Botschaft, die ja klar ist in den Propheten, aber auch hier von Stephanus, ist, dass sich eben Gott nicht in diesen Tempel einsperren lässt. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das ganze Universum, lässt sich auf ein zugegeben imposantes Gebäude, aber der passt doch da nicht rein. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Nein, Gott ist allumfassend. Er ist allgegenwärtig. Und Gott kann eben wirken und präsent sein, wo er eben will. Wenn Gott sich Menschen zeigen will, dann tut er es. Und Gott lässt sich eben nicht von Mauern beschränken. Und erst recht nicht von etwas aufhalten, was Menschen gebaut haben. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Gott bleibt unaufhaltsam. Und da passt das zu unserer Predigtgeschichte. Wenn wir im weiteren Verlauf des Neuen Testaments dürfen wir weiterentdecken, dass sich dieser Gedanke sogar noch ausweitet und weiter entfalten darf, dass eben nicht der Tempel das Zentrum ist, sondern Jesus Christus ist das Zentrum. Nicht der Tempel ist das Zentrum, Jesus Christus ist das Zentrum. Und die Gemeinde in der Verbundenheit mit Jesus Christus wird zum neuen Tempel. Die Gemeinde wird zum neuen Tempel. Wow, was für ein Gedanke. Paulus führt auch noch weiter aus, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Ihr seid der heilige Tempel Gottes, der heilige Tempel Gottes. Was ist das für eine starke Botschaft? Was ist das für eine starke Wertschätzung? Was für eine starke Aufwertung von was Gemeinde eigentlich ist? Der Tempel des lebendigen, des heiligen Schöpfers von Himmel und Erde. Und ich glaube, hier bietet sich auch schon unsere erste Chance, unser Bild von Gemeinde ein bisschen was zurechtzurücken. Dass eben nicht der Ort, wo wir uns treffen, nicht die ehrfurchtserregende Kathedrale, nein, ihr seid es. Ihr seid der Tempel des Heiligen Gottes. Und schleien, wenn wir uns das mal vorstellen, ja, vielleicht stellen wir uns kurz mal das Basler Münster vor. Ja, einige von euch werden es schon gesehen haben. Natürlich ein imposantes Gebäude, richtig schön zum Anschauen und so weiter. Aber dieses Gebäude bleibt doch irgendwie leer, wenn sich darin keine lebendigen Christen versammeln. Was bleibt da davon übrig? Ja, dann ist es eine schöne Touristenattraktion, wo viele Fotos gemacht werden und nette Andenken an die Geschichte. Aber von dieser Verheißung, von diesem Versprechen, das Gott da gemacht hat, wenig spürbar. Und mir geht es manchmal selbst auch so. Ja. Ich arbeite ja hier in der Gemeinde, das heißt, ich bin hier öfters und nicht vor allem sonntags nur. Und wenn man hier werktags, zum Beispiel vormittags, hier durch die Gemeinde läuft, dann ist es alles ganz nett, aber irgendwie kommt da auch nicht so richtig Leidenschaft auf. Irgendwie kommt da nicht so richtig Freude auf. Und wenn aber sonntags wir hier zusammen sind und man Gemeinschaft hat und wertvolle Wegbegleiter hier trifft und miteinander im Gespräch ist, da kommt die Gemeinde zum Blühen, da kommt die Gemeinde zum Leben. Und das ist das auch, was unser Herz erfrischt. Es bleibt nicht das Gebäude, so nett das auch manchmal aussehen kann. Und Sammy hat es gerade schon gesagt, dass wir uns jetzt gerade immer wieder in Prozessen befinden, wo es eigentlich um dieses Gebäude geht. Wir sind jetzt eigentlich schon ein Jahr lang, glaube ich, jetzt zusammen unterwegs, wo es dann irgendwie um PV-Anlage, wo es um Heizung, wo es um Dach geht. Genau, und da sind wir jetzt schon eine Weile damit unterwegs. Und jetzt steht sogar noch was Größeres irgendwie vor der Türe, wo es um ein ganzes Gebäude irgendwie geht. Ja, und wir sind da gespannt, was diese Prozesse bringen. Und genau, und was es auch mit uns als Gemeinde macht. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein Stück weit für uns herausfordernd ist, da unterwegs zu sein und da genau den Fokus zu behalten. Weil schlussendlich ist es ja, wenn man irgendwie so ein großes Bauprojekt hat und eben vielleicht jetzt größer als die PV-Anlage, wo sich jetzt ein paar Leute damit beschäftigen, sondern das Gleiche, weil sowas Großes wird, dass es natürlich auch irgendwie uns beschäftigt, dass es uns bewegt, dass wir vielleicht irgendwie mithelfen wollen und so weiter. Genau, und ist ja auch irgendwie was Cooles, weil das ist irgendwie so, das ist so handfest. Da sieht man irgendwie so richtig was. Ja? Und da kann man so richtig was machen. Ja? Das ist so sichtbar. Und ich glaube, das ist eigentlich auch voll die Stärke unserer Gemeinde, dass wir einfach so eine richtige Machergemeinde sind. Ne? So Sachen umzusetzen, einfach Sachen zu machen, das haben wir drauf, das können wir. Aber ich glaube, die Herausforderung ist dabei, dass ja das eigentliche Zentrum der Gemeinde Jesus bleibt. Das Eigentliche bleibt ja eigentlich die Gemeinschaft von denen, die zu Jesus gehören und die ihm vertrauen. Das ist ja eigentlich seine Gemeinde. Und das Gebäude, das ist doch eigentlich schlussendlich nicht mehr als nur ein segensvolles Gefäß für die Gemeinschaft und für Jesus. Das ist der Ort für dieses Gebäude, ein segensvolles Gefäß zu sein. Und gleichzeitig geht sie aber auch weit über das Gebäude hinaus. Es geht eben nicht nur um das Gebäude. Gott lässt sich auch von uns nicht in diesen Mauern aufhalten. Und das ist, glaube ich, auch Grund für uns, ihn eben auch nicht in diesen Mauern festzuhalten zu wollen und ihn auf hier zu beschränken. Und ich glaube, da wird es vielleicht auch ein bisschen persönlich. Vielleicht dachtet ihr, als ich das mit den Juden so erzählt habe, dass sie jetzt mit dem Tempel so wichtig waren oder sagte, ja, die sind ja schon ein bisschen naiv, ja, dass sie jetzt den Tempel so wichtig ist. Gott kann doch überall sein, ist doch logisch. Aber sieht es denn bei uns nicht oft genug irgendwie ähnlich aus? Inwiefern ist denn dein Glaube an diesen Ort, an eine feste Tradition, an dieses Gebäude, an den Gottes hier gebunden? Wenn du mal alles wegdenkst, was du sonntags hier in der Gemeinde erlebst oder auch unter der Woche, was bleibt da von deinem geistlichen Leben? Was bleibt da? Wenn du mal alles wegdenkst, was hier passiert, ist da noch was da? Hast du deinen Gott nicht vielleicht auch in dieses Gebäude eingesperrt und hast einmal die Woche Besuchszeit? Oder darf der Gott, der das ganze All geschaffen hat, auch allgegenwärtig in deinem ganzen Leben sein? Interessierst du dich nur hier für ihn oder darf er auch auf deiner Arbeitsstelle für dich relevant bleiben? Er, der dich in deine Familie gestellt hat, darf er auch dort dein Gott sein. Wenn wir der Tempel des Heiligen Gottes sind, dann sind wir es überall und jederzeit, wo auch immer wir sind. Das ist das Verständnis dahinter. Und wir entdecken hier auch Gottes Charakter drin. Wir entdecken Gottes Herz hier drin. Dass es eben nicht um irgendwie einen heiligen Ort geht, der jetzt besonders rein und schön und sauber und würdig für ihn ist. Das ist nicht Gottes Herz hier in dieser Sache. denn wir entdecken hier, dass Gott diese Welt liebt. Gott liebt die Menschen und er liebt dich. Und das Wertvollste, was er sich mit dir vorstellen kann, ist mit dir in einer Beziehung zu leben. In einer liebevollen Beziehung zu leben. Das ist ihm wichtig. Und ganz runtergebrochen, in der Gemeinde geht es ihm um genau das. Es geht ihm um die Beziehung zu ihm, unsere Beziehung zu ihm. Und ich denke, dass Gott uns auch heute Morgen raus aus unserer Gewohnheit in Bewegung ruft. Er ruft uns aus unserer Gewohnheit vor allem in die Beziehung zu ihm. Und vielleicht bist du auch schon richtig lange hier, wenn ich so in die Gesichter gucke, dann gibt es hier auch einige Leute, die so richtige Veteranen hier sind, ne? Die schon Jahrzehnte hierher kommen oder auch ein paar Kinder und Jugendliche, die ihr ganzes Leben eigentlich nichts anderes gehabt haben, als immer wieder hierher zu kommen, ja? Und wo das ja auch ein Stück weit Heimat und Familie geworden ist. Und es ist ja eigentlich krass, was hier immer wieder für einen Aufwand betrieben wird, jetzt zum Beispiel allein, um so einen Gottesdienst irgendwie auf die Beine zu stellen oder das alles in Schuss zu halten und so weiter, was für einen Aufwand betrieben wird, um das alles am Laufen zu halten. Und manchmal kann das uns, glaube ich, täuschen und uns den Fokus nehmen für das, um was es eigentlich wirklich geht. Denn all das, was hier passiert, und vielleicht engagierst du dich auch voll und du bist am Start und bist da mit dabei und es füllt dich mit Leidenschaft und du bist es irgendwie gewohnt und deine Eltern haben dir das auch schon mal vorgemacht und du bist da mit am Start. Aber ich sag dir, all das, was hier passiert, dieser Gottesdienst, dieses Gebäude, was auch immer, das bleibt für dich einfach nur eine leere Packung, wenn es für dich nicht in die Beziehung zu Gott führt, in seine Liebe, in seine heilsame Gegenwart. Das ist das Ziel von dieser Gemeinschaft. Das ist das Ziel von diesem Ort, dass er ein segensvolles Gefäß genau dafür sein darf, dich in seine heilsame Gegenwart zu führen. Und wir fragen uns, was verändert das, wenn wir uns das bewusst machen, dass deine Gemeinde, diese Gemeinschaft, in der du stehst, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Die Gemeinschaft der Gemeinde, der Ort ist, an dem Gott wirkt. Was macht das mit dir? Wir entdecken weiter, dass Gott durch Menschen wirkt und auch durch Unvollkommene. Wenn wir weiter in der Geschichte gehen, ist es eigentlich ein bisschen unangenehm, weil wir entdecken, hey, jetzt war gerade die Geburt und eigentlich, wenn es noch um eine Geburt geht, dann freut man sich doch einfach, dass alles schön ist, man es nett miteinander hat und so weiter. Und da kann man ja jetzt irgendwelche Komplikationen und so weiter, kann man ja gar nicht gebrauchen. Aber wir sehen, das geht überhaupt nicht lange nach der Geburt und schon gibt es die ersten Komplikationen. Es gibt Heuchelei, Leute, die sagen, ja, sie sind super großzügig, aber sind es eigentlich doch nicht. Ja, dass irgendwie plötzlich die Versorgung nicht mehr gerecht ist und so, dass manche Leute mehr kriegen bei der Versorgung, manche weniger und so weiter. Und die ersten Ungereimtheiten passieren wie. Und das ist auch irgendwie schade, ne? Aber die Apostel erkennen das. Sie sagen, hey, irgendwie was läuft hier nicht ganz rund. Wir müssen uns irgendwie noch mal ein bisschen anders aufstellen. Die Apostel selber, die Leute, die Jesus quasi jetzt die ganze Zeit nachgefolgt sind und die er berufen hatte, merken, oh, das wird uns irgendwie alles ein bisschen too much. Vorher waren wir mit zu 12, jetzt haben wir irgendwie hier 5000 Leute, für die wir irgendwie so für die Verantwortung haben und das irgendwie läuft das nicht mehr ganz rund. Ja? Sie merken, wir brauchen noch andere Leute, die hier mit dabei sind und die ihre Gaben mit einbringen und berufen Diakone, die sich um bestimmte Bereiche in der Gemeinde und eben um die diakonischen Dienste sozusagen kümmern und berufen die. Und Stephanus ist einer davon, der mit seinen Begabungen gesehen wird und berufen wird, ja, als ein Mann Gottes. Ja? Genau. Und wir sehen, dass das schon mal einen Unterschied macht. Die Apostel können sich wieder mehr auf die Verkündigung und auf die Leitung irgendwie konzentrieren. Und die Diakone sind auch mit Leidenschaft dabei und in ihrem Bereich und dienen. Und ich glaube, so formiert sich da langsam so ein bisschen mehr so ein Team, wo verschiedene Leute ihre Gaben mit einbringen. Ja, vielleicht ist das so ein bisschen der beste Vergleich. Gestern hat ja die Club-WM gestartet im Fußball. Vielleicht auch gar nicht so interessant. Auf jeden Fall. Wie soll eine Fußballmannschaft einen Sieg einfahren, wenn die Fußballmannschaft nur aus Stürmern besteht? Ja, das ist für uns selbstverständlich, dass eine Fußballmannschaft braucht verschiedene Gaben, verschiedene Positionen, wo verschiedene Qualitäten gefragt sind. Und gerade das macht auch ein gutes Team aus, dass nicht jeder das Tor schießen will, sondern dass man als Team zusammen spielt. Und im Endeffekt ist das genau in der Gemeinde, was wir hier erleben, auch nicht anders. Ja, die Gemeinde spielt sich ein und sucht, ihre verschiedenen Gabungen einzusetzen und sich da einzubringen. Und auch wenn es Konflikte gibt. Wir sehen, dass es Teil, direkt vom Anfang an auch Teil von Gemeinde irgendwie ist. Und auch hier ist es die Chance vielleicht, unser Bild von Gemeinde so ein bisschen zurechtzurücken. Weil irgendwie, ehrlich gesagt, das ist es auch irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Jetzt haben die so leidenschaftlich gestartet und jetzt hätte doch mal alles gut sehen können. Eigentlich wäre jetzt genug Probleme gewesen, jetzt könnte es doch mal so richtig losgehen. Und jetzt menschelt es doch irgendwie viel zu schnell in dieser Geschichte. Ja, ein bisschen enttäuschend auf jeden Fall. Und diese Außenwirkung, die ist ja oft genug auch super ernüchternd. Auch mal abgesehen von der Gemeinde damals, auch heute. Wenn ich zum Beispiel Volleyball spielen gehe und mit den Leuten über Gemeinde und Kirche ins Gespräch komme, ja, da gibt es nicht viele Leute, die irgendwie ein nettes Haar lassen an Kirche. Also Jesus finden viele irgendwie noch nett und interessant, aber Kirche, ja, da passieren doch ständig irgendwie so Skandale und so. Und es sind doch irgendwie komische Menschen und ganz unwürdige Vertreter, genau, und die irgendwie so gar nicht sind wie dieser Jesus. Ja? Selbst hast du vielleicht das auch schon erlebt. Ja? Da müssen wir gar nicht fremde Menschen fragen, sondern erleben es vielleicht auch selbst in Gemeinde. Dass wir Enttäuschung erlebt haben, mangelnde Liebe, die wir gespürt haben, untergegangen, dass wir uns untergegangen fühlen, keine Hilfe, kein Interesse, vielleicht sogar Verletzung. Gemeinde bleibt enttäuschend. Ja. Das ist auch ein Satz, der eigentlich nicht so schön ist, oder? Und doch ist vielleicht, wenn Gemeinde enttäuschend ist, ist da vielleicht auch was Schönes dran. Ich mag eigentlich dieses Wort enttäuschend, weil sie nimmt ja eigentlich eine Täuschung weg. Und vielleicht kann ich euch heute eine Täuschung nehmen, die vielleicht auch wichtig ist. Denn vielleicht haben wir auch manchmal falsche Ansprüche an Gemeinde. Wir entdecken nämlich gar kein Versprechen von Gott, dass das anders sein soll. Wir entdecken kein Versprechen, dass Gemeinde der Himmel auf Erden ist. Kein Versprechen von Perfektion, die wir erleben. Kein Versprechen, dass das irgendwie so sein wird. Sondern eigentlich das Gegenteil. Wir erleben, dass Jesus schon ziemlich früh ständig eigentlich die Leute davor warnt, was da eigentlich passieren wird. Und dass es Krisen kommen werden und dass es gar nicht so einfach wird, dass es herausfordernd wird, dass sie Verfolgung erleben und so weiter. Und vor Konflikten, die auftreten werden. Er warnt sie schon davon. Und eigentlich gibt er ihnen schon Werkzeuge dazu. Hey, wenn Konflikte auftreten, dann könnt ihr zum Beispiel so und so damit umgehen. Also eigentlich, wie Jesus über die Gemeinschaft und über Gemeinde redet, hat er eigentlich nur ein sehr realistisches Bild. Ja? Aber wir manchmal vielleicht emotional wollen uns mit dem Realismus gar nicht so zufrieden geben, sondern sehen uns eigentlich danach, dass es anders ist. Und ich glaube, diese Sehnsucht in uns ist eigentlich was Positives, was Gutes, um auch dem entgegenzustreben. Und dennoch, glaube ich, dürfen wir in dem Sinn nicht enttäuscht sein sozusagen, dass Gemeinde jetzt irgendwie anders ist, als wir uns das vorgestellt haben. Weil eigentlich ist das die realistische Beschreibung, wie Gemeinde aussehen wird. Und immer wieder wirst du erleben, dass Nachfolger von Jesus lügen, dass sie betrügen, dass sie heucheln, dass sie verletzen. Und es bleibt auf jeden Fall schmerzhaft. Ich will das nicht relativieren. Und gleichzeitig stellt es aber überhaupt nicht den Wahrheitsanspruch von Jesus in Frage. Wenn wir ihn unwürdig vertreten. Die Wahrheit ist nämlich nicht von den Händen derer abhängig, die sie verkünden. Genauso wie wenn ein Arzt, der raucht, überhaupt nicht die medizinische Wahrheit widerlegt, dass Rauchen schädlich ist. Ja, genauso ist es auch von den unwürdigen Vertretern von Jesus, wie wir. Sondern eigentlich ist das ständige Scheitern und auch das Scheitern der Kirche ja eigentlich eine Bestätigung dafür, dass die Notwendigkeit des Evangeliums da ist. Also das müssen wir ja gar nicht beschönigen. Wir sehen es in unserer eigenen Reihe, wir sehen es in unserem eigenen Herzen, dass wir angewiesen bleiben auf die Gnade Gottes, dass wir auf seine Vergebung angewiesen bleiben, auf seine Liebe, auf seine Erneuerung, seine Veränderung in uns. Und genau dafür hat er die Gemeinde erwählt, dass das der Ort ist, wo genau das passiert und wir das erleben dürfen. Das ist Gottes Treu zu seiner Gemeinde, dass in Gemeinde, dass er in Gemeinde wirkt, weil wir eben bedürftig bleiben. Wir bleiben angewiesen auf Gott und unsere Beziehung zu ihm. Und ich glaube, das ist gut so. Wären wir nicht angewiesen auf ihn, würden wir auch wieder unser eigenes Ding machen. Ich glaube, das ist gut so, dass wir in dieser Verbindung, in dieser Anwesenheit, in dieser Notwendigkeit und dieser Abhängigkeit bleiben. Die gute Nachricht dabei ist, Gott lässt sich von meiner Unvollkommenheit nicht aufhalten. Er ist unaufhaltsam. Und ich würde sagen, in den 5 Jahren, in denen ich jetzt schon Jugendreferent bin nach meinem Studium, ist es eine meiner wichtigsten Lektionen, die ich gelernt habe. Wenn Gott will, dass etwas Wertvolles, dass etwas Segensvolles passiert in dieser Gemeinde oder durch meinen Dienst, dann kann ich ihn durch mein Scheitern gar nicht daran aufhalten. Ja? Dafür ist es ihm viel zu wichtig. Dafür ist es ihm viel zu wichtig, was Menschen hören, was sie erleben sollen. Welchen Weg er mit ihnen geht. Dass gerade in meiner Schwachheit und gerade in meiner Ergänzungsbedürftigkeit Gottes Kraft und sein Wirken spürbar und mächtig ist. Und diese Erkenntnis, die hat mir ziemlich viel Druck abgenommen. Ja? Auch als Jugendreferent kommt man mit seinen Idealen her und ja, man will es ja am besten machen. Ja? Man will ja treu sein in seiner Aufgabe. Und darin immer wieder seine Unvollkommenheit zu spüren, macht einen demütig. Macht einen demütig und führt einen immer wieder in die Abhängigkeit von Gott, führt einen immer wieder in die Beziehung zu Gott. Und das ist auch gut so. Gott lässt sich von meiner und von deiner Unvollkommenheit nicht aufhalten. Er bleibt unaufhaltsam. Und so entdecken wir, Gemeinde ist überhaupt nicht der Ort der Perfekten. Ja, und Gott richtet sein Reich und seine Gemeinde auch nicht durch unsere Perfektion auf. Was bliebe das immer noch für ein jämmerliches Gebilde im Blick auf Gottes Größe? Niemals könnten wir darauf irgendwie stolz sein, was wir da uns zusammenschustern würden. Nein, Gemeinde ist nicht der Ort der Perfekten. Gemeinde ist der Ort der Verfügbaren. Gemeinde ist nicht der Ort der Perfekten. Gemeinde ist der Ort der Verfügbaren. Und ich will dich fragen, lässt du dich darauf ein? Machst du dich verfügbar? Darf diese Gemeinschaft ein Ort der Veränderung für dich sein? Und ich will dir sagen, Gott hat dich begabt. Er hat dich beschenkt. Und nicht mal nur für dich selbst, sondern eigentlich bist du ein essentieller Teil dieser Gemeinschaft. Traust du ihm auch zu, dass er dich trotz deinen Macken auch wundervoll gebrauchen kann? Dass er mit dir was anzufangen weiß? Er kennt dich doch. Er kennt dich doch. Und wie viel mehr stellst du dich ihm zur Verfügung? Lässt du dich rufen? Lässt du dich senden? Oder hält deine Scham vor dir selbst dich zurück? In Gedanken, die du in Gott reinprojizierst, die er gar nicht über dich selber hat. Denn wir gehen nicht im Vertrauen auf unsere Kraft. Wir gehen im Vertrauen auf seine Gnade. Wir gehen im Vertrauen auf seinen Geist, der uns und dich mit allem versorgt, was du dafür brauchst, ihm in dieser Sache treu zu sein. Darauf darfst du vertrauen. Darin ist er treu. Nicht aus deiner Kraft, nicht aus deiner Perfektion. Darum geht es überhaupt nicht. Denn dass wir sein Wirken brauchen, um treu zu sein, das entdecken wir auf jeden Fall auch in dieser Geschichte. Glaube, der was kostet. Die Geschichte von Stephanus ist so nicht vollständig, weil eigentlich geht es ja weiter. Er hat seinen Gerichtsprozess und er hat da gepredigt. Ja, ziemlich offensichtlich ist das, was er gepredigt hat, hat die Sache nicht viel besser gemacht, für seine Lage zumindest. Aber er bleibt da mutig. Er bleibt mutig und verkündigt ihnen in Klarheit, was Sache ist. Er hat Klarheit in seiner Lehre, in den Worten, die er braucht. Er tut es nicht irgendwie schönreden, sondern er sagt den Leitern, vor denen er steht und denen er Rede und Antwort steht, klare Sache. Gleichzeitig ist er ein Zeugnis für Gottes Liebe in seinem Dienst, wo er sich hingibt und mit den Menschen unterwegs ist, Menschen in Not. Und doch ist das Ergebnis, dass sein Todesurteil gefällt wird. Gar nicht offiziell, weil theoretisch durften die das gar nicht. Die durften gar keinen Menschen hinrichten. Eigentlich durften das nur die Römer. Aber es ist ihnen egal. Sie schnappen sich die Steine und fangen an, ihn zu steinigen, den Stephanus. Sie schmeißen ihm Steine ins Gesicht. Und was hier in diesem Text beschrieben ist, was Stephanus in dieser Zeit erlebt, ist super faszinierend. Einmal ist beschrieben, dass er wie so eine Vision hat von Jesus, dass er den auferstandenen Jesus sieht, dass er den aufgefahrenen Jesus sieht, der zu Rechten Gottes sitzt in seiner Herrlichkeit. Und es ist beschrieben, wie das was mit Stephanus macht, wie das eine Freude, eine Begeisterung, ein Frieden, eine Erfüllung in ihm ausliest, das nicht nur sein innerliches Gefühl ist, sondern es ist das, was die Leute beobachten. Ja, was sie auch niedergeschrieben haben. Boah, mit dem Stephanus, das ist irgendwie nicht ganz normal. Der grinst die ganze Zeit, während er gesteinigt wird. Und das ist doch irgendwie nicht normal. Ist dieser Stephanus jetzt irgendwie völlig naiv? Ja, ist er ein bisschen blöd in der Birne, dass er sich jetzt einfach schon steinigen lässt, obwohl er doch eigentlich nur sagen müsste, ja, nee, habe ich doch nicht so gemeint und so weiter. In dieser Geschichte ist sehr auffällig, welche Rolle der Heilige Geist spielt. Ja, schon bei der Berufung von Stephanus wird beschrieben, dass er ein Mann erfüllt im Heiligen Geistes und mit Weisheit und in der Kraft Gottes unterwegs ist. Aber auch in der Geschichte der Steinigung dann habe ich das Gefühl, dass dieser Heilige Geist ein Schlüssel für ihn wird. Er gibt Stephanus Einblick. Er zeigt ihm Jesus. Und in dieser Situation seinen Blick auf Jesus zu richten, macht für ihn den Unterschied. Dass es eben völlig normal wäre, zu weinen, vor Schmerz zu schreien oder was auch immer. Und er sitzt dort und freut sich einfach an Jesus. Und dieser Blick auf Jesus, der macht was mit ihm. Und schlussendlich ist der Geist Gottes, der ihm einen Blick für das große Ganze sieht. Aus unserer Perspektive, aus der menschlichen Perspektive, wo wir sagen, ja, echt blöd gelaufen für den Stephanus. Der hat er jetzt echt irgendwie verkackt. Jetzt hat er jetzt gerade erst seinen Job angefangen, schon wieder vorbei. Ja? Aber wir sehen hier das große ganze Bild. Im Blick auf Jesus und im Blick in den Himmel, er sieht den Himmel offen stehen, weiß er, dieses Leben auf der Erde ist nicht das ganze Teil der Geschichte, ist nicht das ganze große Bild. Er denkt in Perspektive Ewigkeit. Er weiß, was ihn diese Sache kostet. Er weiß, was sein Zeugnis ihm kostet. Und dennoch sagt er sein Ja dazu. Er weiß, wenn er sein Vertrauen in Jesus setzt, dann wird er leben, auch wenn er stirbt. Denn er wird mit ihm auferstehen. Das ist die Perspektive, in der er lebt. Und das ist die Perspektive, in der er auch sein Leben hingibt. Dass es eben nicht vorbei ist, sondern eigentlich erst richtig losgeht. Er weiß, was es ihn kostet und er ist bereit, es zu geben. Es ist ihm wert. Im Blick auf Jesus merkt er, Jesus ist es ihm wert, das zu durchleiden. Im Blick erinnert zu werden, was Jesus für ihn getan hat. Sein Zeugnis ist ihm wert, weil er weiß, hier Klarheit und Liebe und treu zu sein, ist wichtig für die Gemeinde und so weiter. Was für eine faszinierende Geschichte. Und jetzt denkt man vielleicht, oh ja, der Stephanus, das ist schon ein cooler Typ. Ja, krasser Held irgendwie, so ein krasser, der erste Märtyrer, ja, der geht in die Geschichte ein und so weiter. Und wo kommt diese Geschichte wieder bei uns an? Ich finde es auch ein bisschen unangenehm mit dieser Geschichte, weil was darf es mich denn kosten, Jesus nachzufolgen? Was darf es dich denn kosten, Jesus nachzufolgen? Gehen wir nicht eigentlich relativ schnell manchmal Kompromisse ein, um irgendwie Konflikte mit unserem Glauben irgendwie so zu vermeiden, so unangenehmen Situationen im Büro irgendwie aus dem Weg zu gehen oder in der Schule doch lieber nicht ganz so viel drüber zu reden und bloß jetzt nicht Glaube zum Gesprächsthema machen und dass ich jetzt irgendwie so im Mittelpunkt komme mit meinem Glauben und dann noch zum Gespött werde? Ist das, was es uns kosten darf? Dass es vielleicht ein bisschen unangenehm ist? Gemeinde ist die Gemeinschaft der Gläubigen. Und Paulus schreibt einmal, wenn ein Glied leidet, leiden die anderen mit. Viele von unseren Glaubensgeschwistern zahlen auf der ganzen Welt einen hohen Preis für ihren Glauben. Sie erleben Verfolgung, Leid, Tod, Gewalt, Unterdrückung. Und da haben wir es doch bei unseren Unannehmlichkeiten ja eigentlich vergleichsweise entspannt. Aber wie leben wir denn jetzt nur diese Einheit, wenn wir mit ihnen verbunden sind? Wie leben wir denn jetzt diese Verbundenheit? Wie lieben wir denn jetzt unsere verfolgten Geschwister und zeigen unsere Solidarität? Und darf uns das was kosten? Darf uns das was kosten von unserer Zeit, von unserem Geld, das wir haben? Der Stephanus, der legt hier ein klares Zeugnis ab für Jesus mit aller Konsequenz. Bist du auch bereit, für deinen Glauben zu stehen, auch wenn es dich etwas kostet, von deiner Zeit, von deinem Ansehen, von deiner Sicherheit? Der Stephanus geht hier all in mit seinem ganzen Leben. Im Blick auf den Gewinn für Gottes Reich ist es ihm wert. Was darf dich dein Glaube und deine Nachfolge kosten? Vielleicht ist heute die Gelegenheit, ganz bewusst etwas für Gott aufzugeben und ihm hinzugeben. Vielleicht ist heute die Zeit, deine Sucht ihm zu geben. Deine Sucht, die so viel Zeit und so viele von deinen Ressourcen braucht, um die zu unterhalten. Vielleicht ist es die Gelegenheit, deinen angenehmen Lebensstandard, dem du so viel unterordnest, um ihn zu erreichen, abzugeben. Genügsam zu sein in dem, was Gott dir gibt und was er dir versorgt. Willst du ihm dein Herz, deinen Fokus heute schenken? Darf er dich doch mindestens aus der Bequemlichkeit rausrufen und sich mit dir auf den Weg machen? Wie antwortest du ihm? Darf er mit dir unterwegs sein? Die Gemeinde erlebt, dass es richtig losgeht. Und wir entdecken darin Gottes Riesenkraft. Der Tod von Stephanus, er stirbt, ist eigentlich erst der Anfang, dass es mit der Gemeinde richtig losgeht. Sie erlebt Verfolgung. Nicht nur Stephanus wird verfolgt. Es tritt eine ganze Welle los. Und die Gemeinde wird zerstreut. Erlebt viel. Einige Leute lassen ihr Leben, andere werden ins Gefängnis gesteckt. Einige werden versucht, zu überzeugt zu werden, doch irgendwie zurück zum Judentum zu kommen. Und genau das, was wie eine Niederlage wirkt, ist eigentlich genau Gottes Mittel zur Erfüllung von Apostelgeschichte 1,8. wo es darum geht, dass in der Kraft des Heiligen Geistes werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Samaria und in der ganzen Welt. Hier erfüllt sich das, was Jesus schon vorausgesagt hat. Und Gott benutzt diese Krise, um seine Mission voranzutreiben, um die Kraft der Gemeinde zur Entfaltung zu bringen. Und das Evangelium verbreitet sich. Aber vielleicht nicht in der Synagoge. Vielleicht haben sie keinen Gottesdienst. Vielleicht gibt es keine Predigt von der Kanzel. Was machen sie? Sie reden mit den Leuten auf dem Weg. Die Leuten, die sie unterwegs sind, mit denen sie vielleicht ein Stück Wegstrecke gehen, zu denen sie irgendwie vielleicht einkehren oder bei denen sie Obdach finden. Mit den Leuten sind sie im Gespräch. Einfach predigen auf dem Weg. Von dem, was sie erlebt haben. Von dem, was sie selber an Jesus entdeckt haben. Und welche Relevanz sie davon entdeckt haben. Ohne offizielle Strukturen. Einfach zerstreut. Und ich fand das Bild eigentlich so ganz cool, von wie so einem Löwenzahn, der schön blüht und dann sieht das alles so schön aus und dann verwelkt er so langsam und man sieht, da sind diese ganzen Samen drin und dann kommt ein Windstoß und dieser ganze Löwenzahn bleibt irgendwie so ein nacktes Gestrüpp, das komisch aussieht, aber die Samen verstreuen sich in der ganzen Gegend. Nicht zur Freude der Gärtner, aber von dem Bild her ist, dass die Samen woanders hingehen und neues Leben bringen dürfen. An vielen Orten neues Leben. Das ist das, wie Gott in dieser Situation wirkt. Und ich denke, dass das nicht einfach nur eine einmalige Sache ist, in der Gott jetzt in dieser Krise gewirkt hat. Ich denke, ich habe Gott immer wieder entdeckt und erfahren, dass es irgendwie so sein Ding ist, so zu leben. Dass es so sein Ding ist, so in unserem Leben zu wirken. Dass er unsere Krisen mit seiner Krisenkraft was völlig anderes draus macht. Und welche Krise könnte Gott in deinem Leben zur Gelegenheit nutzen, etwas zu wirken, was ihm wichtig ist? Vielleicht hat Gott dich ganz bewusst in dein Umfeld gestellt, in deinen Arbeitsplatz, in deine Nachbarschaft, in deine Schule. Vielleicht eine krisenhafte Umgebung, aber vielleicht genau der Ort, wo Gott was bewirken will. Und vielleicht durch dich. Ich möchte dich ermutigen, dich nicht lähmen zu lassen. Lass dich nicht lähmen von den Umständen. Gott schreibt auch in Krisen seine Geschichte. Und er schreibt sie auch mit dir. Und Gott ist größer als deine Umstände. Gott ist größer als deine Krise. Und er ist treu. Das entdecken wir. Wir haben eine Geschichte, wo das nochmal ganz spannend irgendwie dargelegt wird. Es geht nämlich um Philippus. Philippus ist quasi der Kollege von Stephanus. Er ist auch Diakon. Und er ist hier irgendwie ein bisschen unterwegs, er wandert da gerade und er erlebt, dass der Heilige Geist ihn an eine Stelle führt, so ist es beschrieben, und da fährt ein Äthiopier vorbei. Ja? Der Kämmerer von Äthiopien wird er oft genannt. Und er liest sich gerade eine Schriftrolle vor und hat aber keine Ahnung, was er da liest. Und Philippus ist ganz bewusst in die Situation gestellt, steigt zu ihm in den Wagen und fragt ihn, hey, weißt du überhaupt, was du da liest? Soll ich es dir erklären? Ich habe keine Ahnung, sagt er. Ich habe keine Ahnung. Und er legt ihm das ganze Alte Testament aus mit der Bedeutung, was Jesus darin von der Relevanz ist und was eigentlich gerade in Jerusalem passiert. Für den Äthiopier, für den Kämmerer von Äthiopien, hat das eine ziemlich krasse Wende in sein Leben gebracht. Er lässt sich direkt taufen. Er ist so begeistert davon, wer dieser Jesus ist und was er für eine Relevanz hat, dass er sagt, hey, was hindert mich denn eigentlich daran, mich taufen zu lassen? Ich möchte zu diesem Jesus gehören. Der ist relevant für mich. Und das ist ein Schritt, wie das Evangelium nach Äthiopien kommt, ja, und sich weiter ausbreitet auf dieser Welt. Ich finde es spannend, wie Gott immer wieder solche Dinge wie so ein Orchesterdirigent zusammenführt. Ja, wie mit seiner göttlichen Navigation bringt er genau die Menschen zusammen, die zusammenkommen sollen und wo irgendwie was Wertvolles daraus entsteht, das wir aber vielleicht gar nicht im Blick haben. Und vielleicht ist das so ein bisschen wie so ein GPS, wo wir erstmal in unserem Auto sitzen und irgendwie nur den Weg oder die Straße vor uns sehen, aber Gott irgendwie die ganze Route schon im Blick hat und auch noch von den 20.000 anderen Autos, die gerade unterwegs sind und wo die sich kreuzen sollen und wo da eine Begegnung stattfinden soll. Ich frage mich, was ist unser Teil dabei? Ich glaube, es ist für uns wichtig, diese Offenheit mitzubringen, uns leiten zu lassen. Ja? Sind wir offen, wenn der Heilige Geist uns zu Leuten führt? Und ich glaube, dass wir in unserem Alltag immer wieder ganz geplante sozusagen Begegnungen haben und haben wir die Zeit dafür? Haben wir den Fokus dafür? Lassen wir uns darauf ein? Oder sind wir so in unserem innerlichen To-Do-Plan, was heute alles passieren soll, dass wir uns gar nicht unterbrechen lassen mit dem, was Gott vielleicht uns in diesem Moment zu tun hat? Wir entdecken gerade in dieser Phase der Gemeinde, dass die persönlichen Gespräche und die persönliche Weggemeinschaft viel kraftvoller und viel wertvoller ist als irgendwie große Veranstaltungen. Ja? Und ich glaube, diese Kraft der persönlichen Wegbegleitung, von Freundschaft, Beziehung zu bauen mit anderen Menschen und darin Zeugnis zu sein, in dem, welche Rolle Jesus in eurem Leben spielt, bis heute seine Kraft behalten hat. Und ich glaube, diese Kraft dürfen wir auch neu ergreifen, neu erfahren und neu uns ans Herz legen lassen. Ich glaube, von dem, was wir heute lernen dürfen, dass eben nicht um das Gebäude, sondern um die Menschen geht, dass Gott seine Gemeinde mit Menschen baut, eben find ich drei wichtigsten Punkte sind für mich, dass eben Gott baut durch dich und mich die Gemeinschaft und nicht durch Gebäude. Ja? Gott baut mit dir. Das zweite ist, dass Widerstand eben nicht das Ende ist, sondern oft der Anfang von Gottes viel größerem Wirken. Seine Krisenkraft kommt gerade in den Widerständen zur Entfaltung. Und drittens, die Krisen sind Gelegenheiten, Gott zu vertrauen und seine Kraft zu erleben. Und um das mit deinem persönlichen Leben ein bisschen mehr in Berührung zu bringen, gebe ich dir nach der Predigt, hast du auch einen Moment mit ein paar Fragen, das nochmal nachsacken zu lassen. Ja? Und dann nochmal drüber nachzudenken, das ins Gebet zu nehmen, vielleicht auch mit nach Hause zu nehmen. Schlussendlich würde ich sagen, ich bleibe dabei. Gott braucht dich nicht. Gott braucht uns nicht. Er braucht diesen Gottesdienst nicht. Er braucht dieses Gebäude nicht. Er braucht nicht mal die FEG Lörrach. Aber er hat so eine große Freude an uns. Er hat so eine große Freude an dir. Einfach mit dir in Beziehung zu sein. Einfach mit dir zu leben und dich zu lieben. Und er liebt es mit dir ganz persönlich, aber auch mit uns als ganze Gemeinschaft auf dem Weg zu sein, in unserer Mitte zu wohnen und wundervoll und herrlich zu wirken, in uns mit seinem Geist seine schönen Spuren zu hinterlassen und uns als seine Werkzeuge zu gebrauchen, damit noch so viel mehr Menschen seine Liebe, seine Gerechtigkeit, seinen Frieden schmecken und genießen dürfen. Du bist berufen, Teil von Gottes unaufhaltsamem Werk zu sein. Nicht durch Kraft, nicht durch Pracht, sondern durch seinen Geist in dir, durch dich und trotz dir. Amen.
Der Herr segne dich und beschenke dich mit Ohren, die sich rufen lassen. Mit Händen und mit Füßen, die für ihn eintreten, die sich gebrauchen lassen. Er segne dich mit Augen, die auf ihn schauen und trotzdem die Menschen im Blick haben. Er segne dich mit einem Mund, der sich gebrauchen lässt, dass er durch dich sprechen darf. Der dreieine Gott segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.